Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Kein Tag ohne autonomes Zentrum. So hörte sich das am Montag früh kurz vor der Räumung des IWI, des Instituts für vergleichende Irrelevanz, an. Wir haben ja mehrfach darüber berichtet. Das IWI ist geräumt. Circa 150 Demonstrierende haben sich in den frühen Morgenstunden von dem Gelände und aus dem Gebäude räumen lassen. Danach gab es auch eine kleine spontane Demo. Dann gestern Abend eine große. Zur Soli-Demo für das geräumte IWI kamen immerhin 2000 Menschen. Jetzt soll das Gebäude des IWI zugemauert werden, bis sich die Lage beruhigt hat, so der jetzige Hauseigentümer Frank Honofurt. Zugemauert werden soll auch der Uni-Turm und auch das Philosophikum ist ja bereits seit Monaten mit NATO-Draht verbarrikadiert. Wir fragen uns, warum die Uni und auch die Stadt Frankfurt so viel Angst vor ihrer Bevölkerung und vor ihren Studierenden hat und ob solche Maßnahmen nicht eher einer Delegitimierung gleichkommen. Während sich also dunkle Wolken über der Stadt zusammenziehen und jetzt eine Vollversammlung auf dem neuen Unicampus Westend abgehalten wird, haben wir hier im ABS-Magazin eigentlich ein ganz anderes Thema. Das Kiffen im weitesten Sinne. Und dazu begrüßen euch außer Etta Kevili noch Nils Björn Schmidtke.
Und Gäste, die dann noch zu uns stoßen werden. Aber los soll es jetzt gehen mit einer kleinen Musik, um uns darauf einzustimmen. Und das Erste, was ihr hören werdet, ist Flatsch. Was machen wir nochmal? So, das ist das Problem, das liebe alte Problem mit der Technik. Alles vorbereitet, alles gerichtet. Doch wenn es dann soweit ist, geht es natürlich nicht los. Aber jetzt hier sehe ich, da tut sich was. Ich denke, das wird gut. Alles wird gut.
Warum sind nicht Lebewesen wie mir?
Ja, warum können die nicht leben wie wir? Das ist eine Frage, die uns auch heute hier umtreibt beim ABS-Magazin heute am 24.04. mit dem Thema, die Etta hatte das einfach so salopp gesagt, Kiffen. Nein, es geht eigentlich nicht direkt ums Kiffen. Es geht um die Frage Legalisierung von Cannabis und ähnlichen Substanzen. Und da hatten wir vor einiger Zeit schon die Hanfinitiative Frankfurt hier im Studio, die ich auch heute schon mal recht herzlich begrüßen möchte. Sag doch einfach mal alle Hallo.
Hallo.
Ja, bei uns im Studio sind der Flo, der Armin und die Ingrid. Genau, unhöflicherweise umgekehrt gemacht, aber egal. Mit ihnen werden wir dann sprechen über den Global Marijuana March, der international stattfinden wird am 4. Mai oder um den 4. Mai herum. Und um einen Einstieg in das Thema zu bekommen, habe ich unseren Technikgott Helmut um Hilfe angerufen, angebetet. Und er hat mich erhört und der Technikgott hat es möglich gemacht, dass Joga Manski zu uns sprechen kann, obwohl er gar nicht hier im Studio ist. Wunder der Technik, Technikgott, wir danken dir. Und ich möchte euch jetzt einladen, die nächsten 20 Minuten dem Interview, das ich mit Joga geführt habe, zu lauschen. Und danach kommen wir wieder hier zurück ins Studio und reden mit unseren Gästen. Also bleibt dran, es verspricht interessant zu werden. Jo Bermanski, er ist Sprecher der Grünen Hilfe hier in Hessen. Hallo Jo.
Hallo, grüß dich.
Jo, die Grüne Hilfe, das ist eine Initiative, die sich was zum Ziel gestellt hat?
Die Grüne Hilfe wurde ursprünglich in den 70er Jahren von Werner Pieper als Dealer Selbsthilfe gegründet. Ist dann eingeschlafen und in den 80er Jahren haben bundesweite Cannabiskonferenzen stattgefunden. Da haben wir uns überlegt, was können wir für Konsumenten, für Betroffene der Prohibition tun und haben uns überlegt, dass das Beste oder Wichtigste ist, Leuten, die Ärger mit dem Apparat, Justiz, Polizei haben, dass wir denen zur Seite stehen. Dann haben wir 1984 die Grüne Hilfe als Informations- und Kontaktbörsen zu den Themen Cannabis und Recht, Cannabis als Medizin und leider auch Gefangenenbetreuung wieder ins Leben gerufen. Einerseits fordern wir halt die Wiederfreigabe von Hanf, Cannabis, Marihuana, andererseits die Entkriminalisierung von Drogenkonsum allgemein, den halt Leuten, die Strafverfolgung oder Ärger wegen Führerschein haben, wegen Drogen, beraten zur Seite.
Wie ist es denn in den letzten 10, 15 Jahren gab es ja eine Entwicklung, dass Cannabis zwar nicht freigegeben wurde, aber dass man in vielen Bundesländern gesagt hat, es gibt die geringe Menge für den Eigenbedarf. Vielleicht kannst du darüber uns mal was sagen, ob das aus eurer Sicht überhaupt ein Erfolg war oder ist das vielleicht nur ein Schritt hin auf dem Weg zu eurem Ziel und wie da auch tatsächlich in Hessen so das die Praxis ist im Umgang mit dieser sogenannten geringen Menge für den Eigenbedarf?
Also klipp und klar kein Erfolg, im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht hatte gesagt, dass Cannabis im Gefährdungspotenzial allenfalls mit Alkohol und Nikotin zu vergleichen ist und hatte die Länder beauftragt, eben sich zu einigen, bei welchen Mengen es eben nicht bestraft wird. Herausgekommen ist aber lediglich, dass bei bestimmten sogenannten geringen Mengen Strafverfahren eingestellt werden. Es werden aber weiterhin Strafverfahren eingeleitet. Es wird das Cannabis oder Haschisch beschlagnahmt. Dies ist keine Entkriminalisierung in unseren Augen. Des Weiteren ist festzustellen, dass gleichzeitig das Strafverkehrsgesetz und das Fahrerlaubnisrecht missbraucht werden als Ersatzstrafmittel.
Missbraucht inwiefern?
Beispielsweise ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen angeblichen Fahren unter Drogeneinfluss wird eingeleitet bei einer Menge über ein Nanogramm aktives THC.
Das heißt, dass man im Blut nachweisen kann oder ja, in Urin oder wie auch immer.
Im Blut. Urintest kann man übrigens, sollte man verweigern. Die alleinige Verweigerung bei einer Verkehrskontrolle ist kein Grund. Keine Begründung für die Blutabnahme. Die Blutabnahme, diese wiederum kann man bei begründetem Verdacht nicht ablehnen.
Ja.
So, wichtig wäre jetzt noch gerade, über ein Nanogramm kommen häufigere Konsumenten noch gut 20 Stunden nach dem letzten Konsum. Dann ist das zwar noch im Blut, wirkt aber längst nicht mehr. Von daher nennen wir das Missbrauch als Ersatzstrafmittel, da ja gar nicht unter Drogeneinfluss gefahren wird und internationale Verkehrsexperten hier auch einen Wert von 5 bis 10 Nanogramm fordern.
Wie würdet ihr das als Grüne Hilfe einschätzen? Warum ist das so? Warum? Da wurde doch eigentlich der Versuch gemacht, von der Politik die Justiz- und Ermittlungsbehörden zu entlasten. Und warum haben die Behörden oder die Instanzen da so ein Interesse, da dem so nachzugehen?
Also auch von der herrschenden Politik tatsächlich der Versuch unternommen wurde, zweifle ich an. Es handelt sich bei Cannabis um eine ungeliebte Lebensweise, die die nicht wollen. Und konservative Politik hat auch gerne so Randgruppen, auf die man mit dem Finger zeigt. Das ist ein Grund vielleicht dafür, dass bei CDU auch überhaupt nicht mit vernünftigen Argumenten anzukommen ist. Das andere ist vielleicht, dass ja jetzt Cannabis, Haschisch, also weit verbreitet ist. Es gibt 4 Millionen Konsumenten in Deutschland, Schätzungen der Polizei. Und da ist es einfach, in bestimmte Zusammenhänge dann reinzukommen. Man hat schnell seine Begründung für eine Hausdurchsuchung beispielsweise. Das kann ich jetzt nicht belegen, das ist aber so ein Eindruck.
Du bist ja schon seit etlichen Jahren aktiv für die Grüne Hilfe. Ich würde jetzt aber gerne noch mal konkret auf die Situation auch von den Leuten, die jetzt nicht nur mit der geringen Menge in Berührung gekommen sind, sondern von den Leuten noch mal sprechen, die in Gefängnissen sitzen wegen Konsum von Cannabis oder wie auch immer. Wie hoch ist denn die Zahl der Menschen, die in Hessen inhaftiert sind und die da eure Hilfe suchen?
Also ich habe da jetzt keine Zahlen, die da inhaftiert sind. Intensive Kontakte habe ich halt in die JVA Schwalmstadt, weil ich dort beim linken Gesprächskreis mitmache. Und ansonsten ist es so, dass vereinzelte Anfragen von Inhaftierten kommen. Die meisten Anfragen bei uns sind halt von Betroffenen wegen Führerscheinverfahren. Und Anfragen wegen, wenn halt Hausdurchsuchung war. Mhm. Derzeit haben wir nicht so eine starke Anfrage von Inhaftierten, aber die Zahl ist schon hoch. Und also besonders erschreckend ist, dass ja Sicherungsverwahrung angeblich für Sexual- und Gewaltstraftäter eingeführt wurde. Sie wird aber inzwischen auch gegen Hanfhändler, Drogenhändler angewendet.
Aha. Hier bei uns in Hessen auch, ja?
In Hessen nicht.
In Hessen nicht, ja. Aber das ist so eine allgemeine politische Entwicklung. Ja, aber die die Parteien, es gibt ja auch etliche Parteien, die in den Bundestagen oder in den Landtagen sitzen, die haben ja eine unterschiedliche Sichtweise auf die Legalisierung. Also die den Grünen, die hatten ja in den 90er Jahren noch damit mit grünen Landschaften geworben, auf ihren Plakaten, die sie den Wählern versprochen haben. Heute ist die Linkspartei da auch eine Partei, die sich gerade im Zusammenhang mit dem Begriff Cannabis-Clubs, Cannabis-Vereine, einen Namen in der Diskussion erworben hat. Wie ist für euch als Grüne Hilfe da so die Einschätzung? Ist das nur der Wählerfang oder ist das wirklich tatsächlich etwas, was für die Zukunft tragen könnte?
Also ich sehe das so, dass Linke, Grüne und Piraten sich für die Entkriminalisierung und auch für die Entwicklung von legalen Abgabemodellen bezüglich Cannabis engagieren. Man kann dazu nur sagen, ohne eine große Partei ist es nicht umsetzbar. Also man kann diese Forderungen bei Linke, Grüne und Piraten ernst nehmen, aber wir brauchen halt eine große Partei, die da mitmacht, um das umsetzen zu können.
Mhm. Du sagtest vorhin eingangs, als du die Grüne Hilfe erklärt hast, dass es eine Prohibition gab. Du hast es so ausgedrückt, es gab mal eine Zeit, wo das nicht verboten war, also jetzt auch hier in der Bundesrepublik. Das war vor den 70er Jahren, wo also das nicht im BTM mit drinnen war. Wenn ich dich jetzt so höre, könnte man ja fast meinen, dass also das Betäubungsmittelgesetz vordringlich dazu geändert wurde, um eine bestimmte Gruppe, eine Oppositionelle, damals vielleicht die außerparlamentarische Opposition, mundtot zu machen. Ist das denn richtig, diese Information, dass früher Cannabis nicht prohibiert war?
Ja, in den 60er Jahren ist das konkret verboten worden. Vorher war es so eine Grauzone, unklar geregelt. Und in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, also APO, was das richtig benannt? In dieser Zeit hat man das Verbot, dingfest gemacht, halt konkret formuliert.
Mhm. Wir hatten ja vorhin nochmal schon gesprochen über die Verfolgung von Konsumenten. Wie ist denn so das bei den Gerichten? Ich habe also sagen hören in der Recherche vorneweg, dass es unterschiedliche Gerichtsstandorte hier in Hessen gibt, die auch unterschiedlich zu Drogenkonsum oder beziehungsweise zu der geringen Menge oder wie auch immer unterschiedliche Urteile fällen. Warum ist das eigentlich möglich, dass Gerichte in dem einen Ort so urteilen, im anderen Ort schärfer?
Ja, zunächst muss man ja mal sagen, dass Gesetze sind nicht in Beton gegossen, sondern es gibt in jedem Gerichtsverfahren einen Ermessensspielraum. Es kommt auf den Einzelfall an. Das muss man ja schon mal sehen. Es kommt darauf an, ist es ein Jugendlicher, dann liegt öffentliches Interesse vor, ist es ein Erwachsener, es kommt auf den Einzelfall an, wie groß war die Menge, wurde ist öffentliches Interesse, wurde in der Öffentlichkeit konsumiert, also das hat viele Aspekte und dann ist natürlich auch ein Richter nicht wie der andere und es kann durchaus sein, dass mal schärfere oder weichere Urteile rauskommen. Einen anderen entscheidenden Einfluss ist natürlich auch immer, dass ein guter, versierter, engagierter Rechtsanwalt auch durchaus ein besseres Urteil herausholen kann. Die Rahmenbedingungen sind gleich, aber der Ermessensspielraum, der hat viele Aspekte, ganz einfach.
Ja. Wir haben ja jetzt hier in Frankfurt am 4. Mai den Global Marijuana March. Und das ist eine internationale Bewegung, die weltweit am 4. Mai oder um den 4. Mai herum
an dem Wochenende
halt, genau, Demonstrationen mit dem Ziel, den Gebrauch von Cannabis zu legalisieren. Das ist weltweit. Also da kommen dann in Buenos Aires 500.000 Menschen auf die Straße. Also so war das in den vergangenen Jahren. Oder in Paris kommen Zehntausende zusammen zu diesem Tag. Jetzt soll das ja hier auch in Frankfurt stattfinden. Wie ist denn da so die Perspektive für die Legalisierung, wenn so ein Ziel sich gesetzt wird? Du hattest vorhin ja schon gesagt, dass es eine breite Masse, eine breite Öffentlichkeit braucht. Also die Öffentlichkeit ist ja da. Jetzt ist halt die Frage, ob die Politik irgendwann da auch, also die entscheidenden Träger von Politik, die Mehrheitsträger, ob die sich da einbringen können. Aber wenn man das also jetzt nochmal außen vor lässt, wie ist denn überhaupt so die Perspektive für eine Legalisierung? Also Stefan Raab hat ja mit seinem Lied Wir kiffen eine große Kampagne gestartet, hat, egal ob er jetzt Konsument ist oder nicht, da viel in die öffentliche Diskussion gebracht. Es gibt auch andere, Götz Wittmann, der da viel zugemacht hat, der auch sehr bekannt ist. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel Global Marihuana Märsche braucht es denn noch, um da sein Ziel zu erreichen? Und wie ist es international? Also hier in Deutschland gibt es zwar eine Strafverfolgung, aber das unterscheidet sich ja auch international, die Ausprägung und die Härte der Strafverfolgung. Ich weiß, ist eine Menge. Lass dir Zeit mit der Antwort.
Also Punkt 1, Stefan Raab hat nur ein Lied gemacht und keine Kampagne gestartet. Darauf haben wir ihn vielleicht sogar gebracht, weil wir hatten beim Management, bevor er das Lied rausgebracht hat, angefragt, ob er unsere Kampagne Ich habe gekifft und das ist gut so unterstützen könnte. Das findet man unter gekifft.de im Internet. Bekam dann die kurze Antwort vom Management allerdings: Stefan Raab nimmt keine Drogen, das ist nichts für ihn. Kurze Zeit später hatte er aber das Lied Gebt das Hanf frei. Wir kiffen. Gebt das Hanf frei war ja eine Rede von Christian Ströbele auf der Hanfparade, umgemünzt zu einem Lied, gell?
Ja, da hatte er ein Stückchen was ausgeschnitten von einer Rede, ja.
Genau. Jetzt die Perspektive ist gar nicht so schlecht, weil halt international sich sehr viel bewegt. Also in Südamerika sind Drogenentkriminalisierungstendenzen festzustellen, Uruguay, Venezuela, Bolivien. In europäischen Ländern bewegt sich viel. In Portugal ist seit einigen Jahren der Besitz geringer Mengen aller Drogen, also beispielsweise auch bis Amphetamine bis zu 10 Tage darf man haben. Die werden nicht mehr weggenommen, es wird kein Verfahren eingeleitet. Und bei häufigerer Auffälligkeit wird auch keine Strafe verhängt, sondern man kommt vor ein Gremium mit Sozialarbeiter, Arzt, Psychologen, die Vorschläge machen, aber keine Strafe, weil durch Strafe wird niemand von Konsum abgehalten und das ist auch nicht hilfreich überhaupt irgendwie, außer dass es Lebensläufe, Familien, Freundschaften zerstört, sondern es bringt viel mehr, wenn man eben Leute, die nicht damit umgehen können, die Probleme haben, Hilfsangebote macht. In Spanien gibt es inzwischen über 100 Cannabis-Social-Clubs. Da schließen sich Erwachsene zusammen, um für sich den Eigenbedarf Cannabis anzubauen. Es gibt jetzt den ersten Cannabis-Social-Club in Frankreich. Es gibt einen in Belgien. In Tschechien ist Cannabis-Legalisierung, Liberalisierung im Gange. Aber in Deutschland blockt die Dickmanns, das ist unsere Drogenbeauftragte, ab.
Ja.
Da kommt man nicht ran, das ist einfach, bleibt Verbotsideologie, fertig, aus. Und ich denke aber, gemeinsam mit der internationalen Entwicklung und dass hier inzwischen drei Parteien hinter Entkriminalisierung stehen, mit Piraten, Linken und Grünen, dass sich da was bewegt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann. Also da ist eine kleine Hoffnung, dass irgendwann mal die SPD wieder zur Vernunft kommt, die in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren, ja durchaus mal bei der Idee der Cannabis-Abgabe in Apotheken dabei war, von der ich übrigens nicht viel halte, weil normale Genusskonsumenten sind keine Kranken. Das wäre wieder ein anderes Thema, Cannabis als Medizin. Aber ich denke, da muss man auf die SPD hinwirken, dass es eine politische Mehrheit gibt, um die Gesetze zu ändern.
Ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Eine letzte Frage. Wie kann sich jemand, der jetzt unser Gespräch zum Beispiel gehört hat und sagt für sich, ich habe da ein Problem juristischer Natur, weiß nicht, an wen ich mich wenden kann. Und der hat jetzt auch einmal gehört, da gibt's die grüne Hilfe. Wie kann der sich an euch wenden als Verein, als Institution?
Wir haben eine Internetseite unter www.grüne-hilfe.de, also grüne-hilfe.de, aber mit UE.
Ja.
Da findet er verschiedene Regionalbüros. In den meisten Bundesländern haben wir Regionalbüros, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich halt dann per E-Mail oder Telefonkontakt eine erste Falleinschätzung machen können, dem Betroffenen, der Betroffenen Tipps geben können und gegebenenfalls auch einen guten, versierten und engagierten Anwalt empfehlen können. Die entsprechenden Regionalbüros findet man auf unserer Internetseite halt.
Jetzt noch eine Frage. Übernehmen denn Rechtsschutzversicherungen Vertretung von Menschen, die so eine Unterstützung brauchen?
Also ganz klar, was Straftaten angeht, nein, da wird von Vorsatz ausgegangen und da hilft keine Rechtsschutzversicherung. Ja. Was wir aber empfehlen, ist jedem Cannabiskonsumenten eine Verkehrsrechtsschutzversicherung. Weil zum einen ist dann zumindest die erste einfache Rechtsberatung wird übernommen von der Versicherung. Das ist also die Fallerörterung noch ohne Mandatsübertragung unbezüglich Cannabis im Straßenverkehr kann nicht unbedingt von Vorsatz ausgegangen werden und auch für ein eventuelles Verfahren kann der Rechtsanwalt da durchaus eine Übernahme über die Verkehrsrechtsschutz erreichen.
Aha.
Also Rechtsschutz betrifft Strafverfahren bringt null und gar nichts. Ja?
Mhm.
Aber Verkehrsrechtsschutz können wir jedem nur empfehlen.
Mhm. Jo, ich danke dir, dass du uns zum Interview heute zur Verfügung gestanden hast. Und was wirst du denn an dem am 4. Mai machen? Bist du da am Arbeiten für die Grüne Hilfe oder bist du irgendwo in der Welt unterwegs?
Also, wie in den letzten Jahren üblich, denn den Global Marihuana Marsch in Frankfurt, den gibt es schon, gut 5 Jahre, glaube ich. Und ich werde wie in jedem Jahr mit Grüne Hilfe Infostand und Grüne Hilfe Redebeitrag beim Global Marihuana Marsch in Frankfurt am 4. Mai um 14 Uhr am Opernplatz selbstverständlich wieder dabei sein und freue mich auf steigende Teilnehmerzahlen.
Das war das Interview mit Jo Bermanski und nun gönnen wir euch und uns auch eine kleine Pause und nach den nächsten Takten Musik geht es dann hier auch gleich weiter mit unseren Gästen live aus Studio 1 bei Radio X, wenn denn die Technik startet. Ich glaube, jetzt will sie? Sie will, sie macht.
Stell dir vor, es gibt eine
Und jetzt ist ein Fehler aufgetreten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit verabschiedet sich Radio Bremen. So ist das, wenn man live eine Sendung macht. Hätte ich alles vorher aufgenommen, wäre ich jetzt nicht hier und müsste am Mikrofon stottern. Dann lassen wir einfach diese Melodie mal weg und die Musik erst fürs Erste und kommen dann gleich in die Runde. Was soll's? Ja, also ich begrüße hier im Studio noch ein zweites Mal die Ingrid. Hallo Ingrid.
Hi.
Dann grüße ich Armin. Hallo Armin. Und begrüße den Flo. Und mit mir, da fehlt die Mikros, so jetzt. Und mit mir im Studio sitzt auch noch die Andrea. Andrea ist auch im ABS-Magazin jetzt Mitglied und begleitet uns erstmal die nächste Zeit ja mit Rat und Tat und Unterstützung. Hallo Andrea.
Hallo Nils, wie geht's?
Danke, gut. Ja, Ingrid, fangen wir mal bei dir an. Vielleicht zur Einführung nochmal für diejenigen, die die letzte Sendung mit euch letztes Jahr nicht gehört haben. Du hast infolge einer chronischen Erkrankung eine leichte Einschränkung beim Reden, aber das merkt man eigentlich nicht. Ich erwähne es trotzdem eingangs noch einmal, hatten wir so abgesprochen. Ist vielleicht ganz ganz nützlich. Ja, Global Marihuana Marsch, der findet jetzt dieses Jahr am 4. Mai hier in Frankfurt statt und nicht zum 5. Mal, wie Jo Bermanski gesagt hat, sondern zum neunten Mal. Und der Global Marihuana Marsch ist eine Initiative, die aus den USA kommt. Kannst du vielleicht da noch mal kurz was zu erzählen?
Ja, diese Initiative entstand in den Staaten 1999. Damals war es der Millennium March. Dann gab es den Million Marihuana March. Also ganz viele verschiedene Namen. Und mittlerweile sind wir knapp 800 Städte, die sich an diesem Wochenende an Aktionen für die Legalisierung beteiligen.
Welche Städte sind das denn? Also so international?
Ja, international. Rom, Prag, Warschau, Jerusalem, aha, Moskau ist dabei. Ja, und natürlich hier in Deutschland, Berlin, München, Stuttgart, Ulm. Flo, bitte hilf mir weiter.
Ja, Florian, du hattest auch gesagt, du wolltest auch noch was zu den deutschen Austragungsorten sagen.
Ja, sehr gerne. Ingrid hat schon angefangen. Berlin, Frankfurt und Hannover waren im letzten Jahr schon dabei. Dieses Jahr sind es deutlich mehr Aktionen in Deutschland. Da kommen noch Stuttgart, Ulm, Köln, Hamburg mittlerweile, in Potsdam findet eine Lesung statt, in Wien, in Österreich findet eine große Demonstration statt, der Hanfwandertag. Also kurz gesagt, im ganzen Land ist was los und auch in Österreich ist was los und auch in ganz Europa ist was los und jeder ist gefragt, auf die Straße zu kommen an diesem Tag, der irgendwie was mit Hanf zu tun hat und sich für die Entkriminalisierung und Legalisierung einsetzen will.
Ja, wir haben ja im Interview vom Jo gehört, die allgemeine Einschätzung. Wie könnte denn so eine Legalisierung aus eurer Sicht aussehen? Wären die Marihuana-Clubs, Marihuana-Social-Clubs eine Möglichkeit oder ist euch das nicht radikal genug?
Ja. Also grundsätzlich ist jede Form, wo es ein Abgabemodell gibt, wo es eine legale Form von Abgabe an die Konsumenten gibt, ein sehr begrüßenswertes Modell für uns, weil was wir in Deutschland im Moment sehen, diese ständige Diskussion, was ja auch eben in dem Interview angesprochen wurde, über geringe Menge und Eigenbedarfsgrenzen und so weiter, das ist im Endeffekt Flickschusterei. Entscheidend wäre eine legale Abgabe für erwachsene Konsumenten, damit der Schwarzmarkt bekämpft wird, damit die in Deutschland bestehenden Handelsstrukturen zerschlagen werden und ein regulierter und vernünftiger, staatlich strukturierter Markt entsteht. Wie der genau aussieht, das müssen die Politiker letztendlich entscheiden. Wir wollen da ja keine fertigen Modelle liefern. Tatsächlich ist das Cannabis Social Club Modell eines der attraktivsten. Die Preise sind sehr gering, es handelt sich um nicht kommerzielle Organisationen, die keine Gewinnorientierung haben, wie in Holland. Und es gibt sehr wenig staatliche...
Kannst du erklären, wie die funktionieren? So grob, im Groben?
Also in Spanien ist das Modell sehr locker, da gibt es sehr wenig staatliche Regulierung. Das heißt, Menschen schließen sich zu Kollektiven an, bauen gemeinsam Cannabis an. Zu sehr günstigen Preisen natürlich, weil die Herstellung von Cannabis, es ist eine Pflanze, die überall wächst, eigentlich sehr, sehr günstig ist und verteilen das dann an ihre Mitglieder. Dadurch sind die Preise extrem niedrig.
Mhm. Die Entkriminalisierung ist ja auch immer noch ein Thema. Und Entkriminalisierung, was würde das bedeuten? Also wie müsste man sich das dann vorstellen? Das heißt, kompletter Freigabe oder wenn das nach solchen Cannabis-Social-Clubs funktioniert, sind dann diejenigen, die nicht in diesen Clubs organisiert sind. Also das scheint mir ein bisschen kurz gegriffen, weil es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel das Vereinsleben gar nicht mögen, die sich da nicht anschließen wollen.
Die Cannabis-Social-Clubs, die es bisher gibt in Europa, das wäre in Spanien und in Belgien vor allen Dingen, also die legal existieren können, ja. Die arbeiten alle nur, weil der Besitz von Cannabis zu geringen Mengen und der Anbau in geringen Mengen zum Eigenbedarf grundsätzlich legal ist in ihren Ländern. Das heißt, in einem Land wie Deutschland wäre ein Cannabis-Social-Club-Modell juristisch nicht möglich, weil jede Form von Anbau, Besitz von Cannabis sofort eine Straftat ist. Diese Entkriminalisierung in Anführungszeichen, die wir in Deutschland sehen, was eben 1994 vom Verfassungsgericht entschieden wurde, ist eben nur ein Treppenwitz, weil die Menschen sind nicht entkriminalisiert. Jedes kleinste bisschen Cannabis wird angezeigt. Man darf nicht in Deutschland dazu stehen, dass man ein Gramm Cannabis besitzt, weil die Polizei könnte deswegen die Tür eintreten und nach Hause kommen. Das heißt, nichts ist entkriminalisiert. Es gibt nur die Möglichkeit, dass die Staatsanwälte Verfahren einstellen, die einmal begonnen wurden von der Polizei. Und damit ist den Konsumenten sehr wenig geholfen.
Also ging ja gar nicht so sehr um die Konsumenten, sondern wahrscheinlich eher um die Entlastung der Institutionen.
Könnte man spekulieren.
Ja, ich habe eine Frage zur, welches ist das Unterschied zwischen Legalisierung und Liberalisierung von Marihuana? Weil in Uruguay gab es einen Gesetzentwurf zu Marihuana und da war die Rede über eine Legalisierung von Marihuana, weil Liberalisierung bedeutet, dass jeder Mensch frei zugänglich ist, wie viel er so konsumiert. Aber in Uruguay war so, so diesen Gesetzentwurf, dass der Staat sieht und kontrolliert, wie viel eine Person so von so Marihuana kauft. Und von daher konnte er sehen, ja, er bekommt ja so drogenabhängig oder nicht. Und da kommt so auch so ein bisschen die Frage, und auch vielleicht könnte man sagen, dass das damit zu tun hat, dass es eine linke Regierung ist, also vielleicht ein, so auf eine falsche Aussage, aber dass so eine paternalistische Rolle des Staates kommt, wenn es nur um eine Legalisierung von Marihuana geht und nicht um eine Liberalisierung von Marihuana. Also seid ihr für Liberalisierung oder für Legalisierung? Also seht ihr das Unterschied oder ist es auch in dieser Debatte, also zwischen diesem Unterschied zu... Mhm.
Ich antworte mal ganz kurz, dann gebe ich an Ingrid weiter. Grundsätzlich entscheiden wir eher zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Legalisierung wäre die vollständige Freigabe. Das ist auch das, was in Uruguay von dem Präsidenten so vorgeschlagen wurde. Nicht vollständige Freigabe in dem Sinne, dass jeder das überall sofort machen kann, sondern Freigabe in dem Sinne, dass ein regulierter, gesetzlich strukturierter Markt geschaffen wird. Und in Uruguay gibt es dazu sehr schöne Konzepte, dass man zum Beispiel auch die Wochendosis quasi beschränken kann, dass jeder in diesen Geschäften eine bestimmte Menge pro Woche abholen kann, aber nicht mehr, um eben ein Ausufern dieser Sache zu vermeiden.
Ingrid.
Der Flo hat mir jetzt von Teil vorweggenommen, aber in der Schweiz, in Bern, in Zürich, und in Basel laufen ähnliche Bestrebungen. Natürlich, die bürgerliche Presse kommt gleich wieder. Der Staat macht sich zum Dealer. Was ja überhaupt nicht stimmt. Dieses Abgabemodell heißt halt für die Konsumenten eine Qualitätskontrolle. Und die ist verdammt wichtig.
Ja, Qualitätskontrolle. Ich möchte an dem Punkt Qualitätskontrolle möchte ich nochmal sprechen. Verdammt wichtig. Also für so Naivling wie mich, wieso Qualitätskontrolle ist doch ein Naturprodukt.
Ja, aber momentan ist Marihuana Cannabis im Schwarzmarkt und die Dealer sind natürlich auf Profitmaximierung aus und das heißt, es fliegt Plastik, Fischfutter, Vogelsand bis zu Bleiwölfe ins Gras. Und wir wissen alle, Blei ist das Giftigste, was in unseren Organismus kommen kann. Glassplitter haben in Frankreich bei Konsumenten zu Luftröhrenschnitte geführt. Und das sind alles verdammt hohe gesundheitliche Risiken, die man durch eine kontrollierte Anbauweise und Abgabe ausschließen kann.
Ja, dann machen wir jetzt hier mal die Zäsur, die vorhin versprochen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt und gehen dann in 2-3 Minuten wieder on air mit der Diskussion. So, und nun ist das, was jeder Moderator befürchtet und hasst. Die Technik streikt. Warum streikt sie jetzt wieder? Gerade eben im Testlauf? Noch einmal. Jetzt. Endlich. Also, bis gleich. Ja, das war Götz Wittmann mit die Zaubersteuer. Und um was es bei dieser Zaubersteuer sich handelte, das konntet ihr ja gerade eben hören. Ja, Zaubersteuer, vielleicht können wir das ja mit aufnehmen. Also ist natürlich klar, wenn es eine gewisse Form der Legalisierung gibt, dann wird auch der Staat sich dazu Worte melden und Steuern eintreiben. Das findet ihr dann so in Ordnung?
Das wollen wir so.
Das wollt ihr
tatsächlich,
so.
Tatsächlich ja? Gab es auch in Kalifornien damals, als in Kalifornien damals abgestimmt wurde über die Legalisierung, gab es eine große Kampagne, wir wollen Steuern zahlen, ja, von Cannabiskonsumenten, die gesagt haben, natürlich wollen wir Steuern auf unser Produkt bezahlen, wenn wir es erwerben. Lieber als das Geld irgendwelchen Hells Angels oder sonstigen Kriminellen hinterherzuwerfen, die damit große Strukturen aufbauen und damit letztendlich dann ja auch den Staat untergraben. Ja,
die auch andere kriminelle Energien damit fördern, Prostitution, Menschenhandel,
genau,
etc. pp.
Bitte, Ingrid. Und ja, außerdem ist trotz Besteuerung sonst Gras billiger wie jetzt auf dem Schwarzmarkt. Mhm.
Das kommt dazu. Also
wahrscheinlich
ist, wie gesagt, unglaublich billig in der Herstellung. Und wenn man es legal machen würde, und dann könnte man 200% Steuern draufschlagen, ohne auf die Preise zu kommen, die wir im Moment im Schwarzmarkt erleben.
Ja. Es würde auch Arbeitsplätze durchaus hier im Land schaffen, wie in dem Lied auch, also zwar auf eine humoristische Art und Weise dargebracht, aber doch mit durchaus ernsthaften Hintergrund. Ich möchte aber jetzt nochmal, da wir ja hier in Frankfurt sind und es auch um euch als Hanfinitiative Frankfurt geht, die euch als Teil einer großen Gemeinschaftsinitiative begreift, wenn ich das richtig verstehe, gibt es aber da nochmal das Wort, das hatten wir auch in der letzten Sendung, als die Frau Pauli hier bei uns war, die gesundheitspolitische Sprecherin für die Fraktion der Linken im Römer, den Frankfurter Weg. Und da fordert ihr den Frankfurter Weg für Cannabis. Oder ist sozusagen auch ein Slogan, den ihr in euren Publikationen, mit denen ihr für eure Aktion...
Das ist unser Demo-Motto.
Ja, genau.
Unser großes Motto.
Erklärt es doch bitte nochmal. Also Frankfurter Weg kann ich kurz sagen, das war die Freigabe von harten Drogen an, also Freigabe von Methadon und Heroin an Schwerstabhängige, die Einrichtung von Fixerstuben und sozusagen die Tolerierung der des Konsums eben dieser Gruppe. Und das hat zu einer deutlichen Entspannung im Fixermilieu geführt und auch zu einer Verbesserung der Gesundheit der Leute, die von Heroin abhängig sind, also angefangen von sauberen Spritzen, Vermeidung von Infektionen, HIV, Hepatitis, ähnliches. Ja, aber gut, das ist natürlich eine ziemlich starke Droge, ist eine harte Droge, die die Menschen ziemlich runterzieht, aus was für Gründen auch immer, das ist jetzt nicht unser Thema, aber warum ist das dann, wäre dann der Frankfurter Weg was auch für Marihuana-Konsumenten oder Cannabis-Konsumenten?
Aus unserer Sicht war der Frankfurter Weg in erster Linie eine Modernisierung der Drogenpolitik. In den 80er Jahren hatte Frankfurt eine sehr rückständige Drogenpolitik oder vor allem in den 70ern. Die Junkies wurden durch die ganze Stadt getrieben. Das Heroinproblem hat sich immer weiter eskaliert und eskaliert. Es sind immer mehr Leute nach Frankfurt gekommen. Es gab Gegenden hier, die wirklich nicht schön aussahen. Man kennt Bilder von damals und Fernsehberichte.
Der Bockenheimer Anlage war da ein...
Genau. Und dann kamen Politiker und Menschen, Sozialarbeiter auf die Idee, man muss anders damit umgehen können als immer nur mit Polizei, immer nur mit Strafen und so weiter. Und letztendlich ist es genau das, was wir fordern, dass die Stadt lokal Modellprojekte fördert, die einen neuen Umgang mit Cannabis gehen. Das heißt, wir sagen ganz klar, es muss keine große bundesweite Legalisierung sofort geben, sondern man kann auch erstmal lokal kleine Projekte fördern, zum Beispiel ein kleiner Cannabis-Club in Frankfurt mit 30, 40 Mitgliedern und diesen dann wissenschaftlich evaluieren. Ein wissenschaftliches Modellprojekt, um überhaupt dann an Daten heranzukommen.
Ingrid, bitte.
Ja, und wir sind nicht allein mit unserer Forderung. Hier in Frankfurt gab es mal eine Drogenkonferenz mit Beteiligung vom Gesundheitsdezernat. Und das war vor 5 Jahren. Und die damalige Gesundheitsdezernentin hat das auch froh und indirekt gefordert. So, wir müssen endlich Marihuana kontrollieren. Wir müssen die Gesundheitsrisiken ausfalten. Und das ist der einzig vernünftige Weg. Raus mit dem Zeug aus dem BDMG, raus aus dem Strafgesetz, rein in die Gesundheitspolitik. Und gerade wieder zum Anfang, der Cannabisgenuss ist laut Bundesregierung nicht schädlicher einzustufen als Alkohol- und Nikotingenuss.
Und der ist frei, Alkohol und Nikotin ist frei zugänglich in dieser Gesellschaft.
Ja.
Nochmal ganz kurz, ihr habt aber auch immer noch die Forderung, oder eine der zentralen Forderungen ist jetzt auch Cannabis, die Freigabe als Medikament. Das ist ja scheinbar im Umbruch. Man hört, also auch bei der Recherche zu der heutigen Sendung habe ich auch gehört, dass viele, die Cannabis aus gesundheitlichen Gründen brauchen, selbst wenn die mal mit der Polizei in Konflikt kommen, dass das noch nicht mal mehr zur Anklage führt. Ja, Florian schüttelt den Kopf, aber da ist zumindest schon ein Umdenken eingetreten. Ist das für euch auch immer noch eine Forderung? Natürlich mit? Oder geht es nur noch um Cannabis als Konsumgut?
Natürlich ist Cannabis als Medizin eine große Forderung. Denn also noch lange nicht jeder Patient, nicht jede Patientin bekommt eine Ausnahmegenehmigung. Weil sie steht jedes Mal, wenn sie ihre Medizin nimmt, mit einem Bein im Knast. Und die Ausnahmegenehmigungen sind immer noch sehr rar gesät. Also, dass man halt straffreich seine Medizin nehmen darf. Aber das muss geändert werden. Ich denke, das ist ein Menschenrecht. Und für ein Menschenrecht braucht man keine Ausnahmegenehmigung.
Ja.
Und ich denke, als Patientin kann ich da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also weil das ist also bei den Recherchen mir auch aufgefallen, dass viele Leute sagen, ja, wieso, das kann man doch schon, also ist doch schon erlaubt. Das Einzige, was tatsächlich wirklich richtig erlaubt ist, sind eigentlich die Cannabis-Derivate, die so frei erhältlich sind, also für die Parkinson-Therapie oder, das sind aber dann alles Mittel, die über einen Zwischenhändler beziehungsweise über Industrie gelaufen sind und die eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, dass man, und die auch teuer sind, also die Krankenkassen belasten und auch das Portemonnaie der Leute, die Medikamente brauchen. Aber Flo hat die Hand gehoben.
Also zum einen gibt es diese standardisierten Präparate, die allerdings meistens nicht von der Kasse übernommen werden, nur in Sonderfällen. Dann gibt es aber tatsächlich auch, wie Ingrid eben angedeutet hat, Ausnahmegenehmigungen für Patienten, die medizinisches Cannabis erwerben und besitzen dürfen. Die kriegen das dann aus Holland geliefert über einen Großhändler. Das sind ungefähr 100 Menschen bisher in Deutschland, die so eine Ausnahmegenehmigung haben. Man kann, wenn man vorsichtig schätzt, davon ausgehen, dass Zehntausende in Deutschland so eine bräuchten, beziehungsweise aktiv Cannabis aus medizinischen Gründen benutzen. Beim Deutschen Hanfverband und bei der Vereinigung Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin gehen regelmäßig Berichte von Menschen ein, die Bewährungsstrafen bekommen haben, Hausdurchsuchungen, Gefängnisstrafen, Geldstrafen, hohe Geldstrafen, denen in erster Linie ihre Medizin weggenommen wurde. Weil das muss man bedenken, wenn jemand Cannabis-Patient ist und bei ihm findet eine Razzia statt und da werden 5 Pflanzen und 100 Gramm Cannabis mitgenommen, dann steht nicht nur ein Strafverfahren am Ende, sondern dann ist auch erstmal ein paar Wochen lang ohne Medizinleben angesagt. Und das ist für viele Menschen eine echte Qual.
Ja, zumal das ja wohl also auch Cannabis eine wirksam ist bei vielen Erkrankungen, also gerade im neurologischen Bereich, wo die Schulmedizin und also auch die Pharmazie, die ja auch im Konkurrenz zum Cannabis steht seit etlichen Jahrzehnten, also auch in den USA, die Prohibition ja in Konkurrenz zur Entwicklung der pharmazeutischen Industrie gelaufen ist in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist das natürlich auch eine Kostenfrage für die Betroffenen. Und wo kriegt man es her? Entweder illegal dann nur oder man baut es selber an. Und wenn das beides illegal ist, wird es natürlich eng für die Betroffenen. Wie sieht denn diese Sonderverordnung aus oder diese Sondergenehmigung? Also die Leute können sich das dann aus, ich dachte, das könnte man dann in der Apotheke beziehen. Oder muss man das so à la Doc Morris mäßig über den Postweg beziehen?
Nein, also man bekommt die Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittelrecht. Das ist relativ aufwendig, dauert meistens einige Monate und erfordert einen gewissen Arbeitseinsatz. Man braucht einen Arzt, der einen dabei unterstützt, der schriftlich bescheinigt, dass es sinnvoll ist. Und dann kann man das in seiner Stammapotheke, allerdings nur in einer Apotheke, in der man sich fest registriert, regelmäßig aus Holland über einen Zwischenhändler beziehen.
Mhm. Ja, 4. Mai, das ist also nächste Woche Samstag. Das ist jetzt die 9. Hanfparade. Wie ist denn da so nein, nicht Hanfparade, Entschuldigung, die Global Marihuana Marsch. Hanfparade ist ja was anderes. Geht zwar in dieselbe Richtung, findet aber an anderem Tag, in einer anderen Stadt statt. Der 4. Mai, wie ist denn da so die Reaktion der Bevölkerung auf eure... Also ich kenne das so von früher, wenn man durch die Stadt marschiert ist, ob Startbahn oder ähnliches war, dann gab es natürlich auch die Sprüche, geht auch rüber, wenn es euch hier nicht passt, oder bis hin zu irgendwelchen Wünschen, dass man in irgendwelche Öfen geschoben werden sollte oder ähnliches. Also wie ist da bei euch so die Reaktion? Auch die Reaktion vielleicht der Polizei, also wenn man das so... Also, ich weiß nicht, wer dazu was sagen möchte. So eure Erfahrung, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt.
Von Bürgern kommen selten negative Kritiken, von Polizisten noch seltener. Die meisten Polizisten sind relativ aufgeschlossen dem Thema Legalisierung und Drogenpolitik vor allen Dingen gegenüber, weil sie ja in ihrem Alltag permanent mit Drogenpolitik zu tun haben. Meistens sind die Leute sehr aufgeschlossen und sehr nett. Es gibt immer mal wieder Leute, die auch sehr kritisch sind, aber das gehört dazu.
Mhm. Ingrid, du?
Ja, ich würde dasselbe sagen. Vor allem die Frankfurter Polizei ist an diesem Tag sehr, sehr entspannt. Sie betrachten sich das Geschehen und gehen dann lieber einen Kaffee trinken und kommen dann später nochmal dazu. Mhm. So war es zumindest im letzten Jahr und auch vor 2 Jahren.
Aber wie ist es, wenn jetzt tatsächlich viele Menschen kommen? Da muss die Polizei ja Straßen absperren und was hattet ihr immer so an Besucherzahlen? Ich meine, irgendwas von 500 von unserer letzten Sendung vom letzten Jahr gehört zu haben?
Nee, im letzten Jahr waren wir ungefähr 200.
Ja.
Und die Jahre zuvor waren es halt so zwischen 50 und 100. Die Polizei war immer sehr entgegenkommend, hat uns auch mit wenigen Leuten immer die Straßen gesperrt, hat sich freundlich verabschiedet bis zum nächsten Jahr. Mhm. Und eigentlich alles sehr easy hier in Frankfurt. Ja, ja. Wobei ich anmerken will, es gibt hier in Deutschland ein riesen Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Also hier in Frankfurt, easy going, aber geh mal nach Nordhessen. Da ist Repression angesagt.
Ja, das war ja auch beim Jo, das hat halt auch was wahrscheinlich mit den politischen Verhältnissen zu tun, und Frankfurt ist natürlich die kleinste Metropole hier in Deutschland und hat da vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis. Ja, also am ihr veranstaltet dieses Jahr in Frankfurt mit vielen anderen Menschen international den Global Marihuana March. Und wir hatten das vorhin zwar mal kurz gehört vom Herrn Biermanski, aber vielleicht könnt ihr trotzdem nochmal sagen, wie euch das vorstellt, was da passieren soll am 4. Mai. 4. Mai.
Ja, also wir planen eine Demonstration. Ingrid hat ja eben schon angedeutet, im letzten Jahr waren es nur 200 Menschen. Das lag allerdings auch an dem schlechten Wetter. Also wir hatten letztes Jahr eine riesige Unwetterfront, die auch im Wetterbericht schon angekündigt war. Wir gehen davon aus, auch gerade weil jetzt bundesweit einfach die Sache total am Kochen ist, Hanflegalisierung wird immer mehr zum Thema. In den USA passiert so wahnsinnig viel und das inspiriert so wahnsinnig viele Menschen, dass dieses Jahr auch mehr Menschen in Frankfurt sich beteiligen werden am Global Marihuana March. Ja, wir werden in erster Linie dort eine kleine, aber feine Demonstration veranstalten. Wir werden einen Wagen mieten, wir werden die Demonstration bewerben, wir werden eine Anlage auf den Wagen stellen, wir werden Reden halten, etwas Musik abspielen und hoffentlich gute Stimmung haben, und den Rest müsst im Endeffekt ihr von da draußen mitbringen. Ihr müsst Transparente mitbringen, ihr müsst euch beteiligen mit Sprechchören, mit Gebrüll, Geschrei, was auch immer euch einfällt. seid einfach dabei, zeigt euch und seht zu, dass wir vorankommen in Deutschland. Denn
ja, dann habt ihr noch irgendwie so ein Special euch ausgedacht. Fand ich ganz witzig, also so ein Gimmick. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Jeder, der einen besonderen Beitrag für uns bringt, irgendwie sei es ein schönes Transparent oder eine Verkleidung oder irgendetwas zur Demonstration beiträgt, der kann bei einer kleinen Auslösung teilnehmen und wir verlosen eine wunderschöne Frankfurter handgeblasene DK-Glasbon. Also ein sehr schönes Stück und der Gewinner wird sich wahrscheinlich sehr darüber freuen. Ja, wenn ihr weitere Infos wollt, wenn ihr unsere Texte oder unsere Bilder lesen wollt, könnt ihr auf www.hanf-initiative.de gehen. Da findet ihr im Prinzip alle Infos, auch zu aktuellen Treffen, wann wir uns irgendwo treffen und Vorbereitungssachen machen. Ja, wir freuen uns über jede Beteiligung. Seid dabei.
Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute hier wart. Und wir haben uns heute vom ABS-Magazin mal der Thematik Legalisierung von Cannabis auf der Schiene mit der Betrachtung der rechtlichen Seite konzentriert. Und wie unsere Zuhörer ja wissen, ist das ABS-Magazin ein Magazin, das an den Themen dranbleibt. Und ich denke, wir werden sicherlich das ein oder andere dieser Themen auch in Zukunft wieder aufgreifen und als nächsten Topic vielleicht für eine Sendung im Zusammenhang mit der Problematik um die Marihuana-Legalisierung könnte ich mir auch nochmal einen medizinischen Schwerpunkt vorstellen, zu dem ich unsere Hörer dann in der Zukunft recht herzlich schon mal einladen möchte. Also wir bleiben am Thema dran. Ansonsten, nächste Woche ist der 1. Mai und am 1. Mai finden ja in Frankfurt traditionell Demonstrationen statt, 1. Mai feiern und das ABS-Magazin hat eine Sondersendung beantragt bei der Programmkommission von Radio X und genehmigt bekommen. Und wir werden als ABS-Magazin in der Zeit von 12 bis 17 Uhr den 1. Mai begleiten und gegebenenfalls auch dann berichten, was aktuell in der Stadt passiert und vorfällt. Wir schauen auf Kultur und Politik an diesem Tag, 1. Mai in der Geschichte. Wir versuchen Zeitzeugen zu bekommen, mit denen wir über den 1. Mai sprechen, aber auch der 1. Mai tatsächlich als Familienfeiertag und als einer oder der einzigste nicht-kirchliche Feiertag, an dem viele eine große Sause starten. Ja, darüber wollen wir berichten und laden euch recht herzlich ein, am 1. Mai wieder UKW 91,8 einzuschalten oder 99,85 im Kabelnetz Frankfurt oder wenn ihr im 1. Mai irgendwo anders unterwegs seid unter www.radiox.de und uns dann zuzuhören. Ja, und die übernächste Sendung findet dann am 8. Mai statt und da haben wir auch schon ein Thema parat, das wir euch nennen können. Da wird es dann um das Thema Wohnraum wieder einmal gehen, wie so oft schon hier in diesem Radio. Ich bedanke mich bei unseren Gästen und wir hören noch ein klein wenig Rausschmeißermusik. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Und danke dir, Andrea, dass du heute mit mir im Studio warst. Andrea, werdet ihr in Zukunft auch des Öfteren hören können bei uns. Also, tschüss!